Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen damals war, als Sie noch Kinder waren. Ich bin nicht gern zur Schule gegangen. Da ist man ständig mit Dingen konfrontiert, auf die man eigentlich keine Lust hat. Aber neben den Dingen, auf die man keine Lust hatte, gab es auch viele Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Tagesausflüge, Wandertage, Klassenfahrten etc. Also die Möglichkeit, dass man mal dem langweiligen Schulalltag entflieht und stattdessen was Schönes zu machen, das war für mich immer eine feine Sache. Für mich waren das die Highlights, ich habe das geliebt. Und ich erinnere mich speziell an einen Ausflug. Der Lehrkörper hatte die folgenschwere Entscheidung getroffen: Wir gehen nicht in irgendein langweiliges Museum und wir machen auch keinen langweiligen Wandertag, sondern wir gehen in einen Erlebnispark. Nicht einer von den ganz großen, die es in Deutschland gibt. Das war ein kleiner regionaler gewesen mit Tieren zum Streicheln, einer elektrischen Eisenbahn und einer Gruselhöhle. Und wir standen damals vor dem großen Drehgitter des Eingangs und unsere Lehrerin, die schaute uns an und hat gesagt: Wir sind heute hier, um Spaß zu haben. Aber, und dann hat sie uns todernst angeschaut: Wenn wir jetzt gleich da reingehen, dann muss eine Sache wirklich klar sein. Ihr seid die Schüler der Klasse 4b der Juri Gagarin Grundschule. Und ihr benehmt euch hier nicht wie die Wilden. Sonst können wir das ja nicht wieder machen. In dem Moment, wo sich die ersten Schüler euphorisch und schreiend durch den Eingang gequetscht haben, da war klar, dass wir an diesem Tag dem Anspruch Juri Gagarins nicht gerecht werden würden. Für uns Kinder war das ein wunderschöner Tag gewesen, aber für die drei Erziehungsberechtigten, die mit uns dabei waren, war das wahrscheinlich die Hölle. Ich kann mich auch bei weitem nicht mehr an alles erinnern, was damals passiert ist. Aber man braucht auch keine Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich 20 Kinder verhalten, die gerade dabei sind, aus diesem schulischen Alltag des Gehorsams und der Abhängigkeit auszubrechen in das gelobte Land eines Freizeitparks hinein. Wir haben alles über Bord geworfen. Wer wir sind, woher wir kommen, was von uns erwartet wurde, wem wir es zu verdanken haben, dass wir diesen Nachmittag hier verbringen dürfen und nicht in der Schule und wie wir uns vielleicht deswegen zu verhalten hätten, das alles verblasste angesichts der Aussicht auf Spaß, Spannung und einer guten Zeit. Und sei es auch nur für einen Nachmittag. Rückblickend kann ich sagen, unsere Lehrer wollten uns eine Freude machen, uns eine gute Zeit schenken. Und natürlich waren wir Kinder dankbar dafür gewesen, aber wie wir das ausgelebt haben, was wir unseren Lehrern durch unser Verhalten vermittelt haben, war das genaue Gegenteil gewesen. Für die war dieser Tag alles andere als dankbar gewesen. Und das ist ein Verhalten, das man nicht nur bei Kindern oder das nicht nur Kinder an den Tag legen, das ist bei erwachsenen Menschen ganz genauso. Es beschreibt nämlich die Gefahr, dass wir in den guten Zeiten unseres Lebens eine Verhaltensweise an den Tag legen, die genau das Gegenteil von dem vermittelt, was sich eigentlich gehört. Und vor genau dieser Gefahr stand das gesamte Volk Israel, als sie endlich vor dem gelobten Land standen und Mose Folgendes zu ihnen gesagt hat. Der Text für die Predigt steht im 5. Buch Mose im 8. Kapitel. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Und er ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir danach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er seinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Als das Volk Israel damals aus Ägypten auszog, da war allen klar, das wird kein Nachmittagsausflug. Aber dass es am Ende 40 Jahre dauern wird, damit hat keiner gerechnet. Inzwischen leben nur noch 4 bis 5 Leute, die sich überhaupt noch an die Zeit in Ägypten erinnern konnten. Alle, die damals ausgezogen sind, sind innerhalb der letzten 40 Jahre gestorben. Das bedeutet ganz konkret für die Situation, das Volk Israel, zu dem Mose hier spricht, das ist nicht mehr das Volk, das in der Sklaverei gelebt hat. Dieses Volk Israel ist in der Wüste groß geworden. Die kannten das Leben unter der Peitsche überhaupt nicht mehr, sondern nur das Leben unter der Versorgung durch Gott. Sie wussten natürlich schon von dem, wie es früher mal gewesen ist, also, aber nur von den Geschichten, die ihnen die Eltern und die Großeltern immer erzählt haben, wenn Oma und Opa abends am Lagerfeuer saßen und mal wieder damit angefangen haben, von diesen komischen Fleischtöpfen zu reden, die es angeblich damals immer gegeben hat. Das Leben als umherziehende Nomaden, wie es das Volk inzwischen gar nicht anders kannte, das soll jetzt ein Ende finden. Und bevor es in dieses gelobte Land geht mit all seinen Natur- und Bodenschätzen, bevor es damit losgeht, das eigene Haus zu bauen, sesshaft zu werden und den eigenen Besitz zu vermehren, da erinnert Mose das Volk, vergesst nicht, woher ihr kommt und wem ihr gehört. Wenn der Tag kommt, an dem es euch im Vergleich zu heute sehr viel besser gehen wird, vergesst nicht, dem zu danken und entsprechend zu verhalten, der dafür verantwortlich ist, und das ist Gott. Das Volk Israel steht also wie die Klasse 4b der Juri Gagarin Grundschule an der Pforte zum gelobten Land. Und es hört noch die Worte ihres erziehungsberechtigten Mose und es dauert gar nicht lange, da haben sie das alles vergessen. Man könnte ja glauben, dass ein Volk, das im Gehorsam und in der tagtäglichen Erfahrung, dass Gott versorgt, groß geworden ist, dass die irgendwas gelernt haben. Also damals, die letzten 40 Jahre, die haben Wasser aus dem Felsen bekommen und jeden Morgen lag dieses Manna auf dem Boden. Die mussten das nur aufheben und hatten was zu essen. Die wussten und die lebten in der Realität, dass von Gott alles Gute kommt, dass er der Versorger ist. Aber wie schnell kann man das vergessen, sobald es einem gut geht? Gott warnt durch Mose das Volk Israel und uns heute davor, einen fatalen Fehler zu machen, nämlich die Dankbarkeit zu vernachlässigen. Das haben nämlich die Eltern und die Großeltern der Israeliten zu spüren bekommen, die deswegen das gelobte Land niemals betreten durften. Also in dem Moment, wo die aus Ägypten raus, haben die schon angefangen zu meckern. Da hat ihnen schon irgendwas nicht gepasst, am besten kehren wir wieder um, ist doch eh alles doof. Aber warum kann ein Mensch Dankbarkeit vergessen? Wie kann es passieren, dass seine Perspektive so verschoben wird, dass er keine Relevanz mehr dafür sieht, gar nicht mehr dran denkt oder im schlimmsten Fall sich bei sich selber bedankt? Ich bin der Meinung, dass der am häufigsten anzutreffende Grund in unseren Breitengraden der ist, dass diese Dinge oder Dinge gar nicht mehr als dankenswert wahrgenommen werden. Der Mensch ist sehr schnell dabei, das Gute und das Schöne gar nicht mehr als solches zu verstehen, sondern als Standard wahrzunehmen, als Minimum, als das zu Erwartende und Normale. Kleines Beispiel, ein gesunder 20-jähriger Christ, der wird sich wahrscheinlich eher selten bei Gott dafür bedanken, dass er jung und gesund ist. Das liegt aber nicht daran, dass er mit Absicht undankbar ist, sondern einfach, weil es von einem 20-Jährigen zu erwarten ist, dass er jung und gesund ist. Wie regelmäßig dankt der deutsche Durchschnittschrist, dass er ein Dach über dem Kopf hat? Oder ein Bett, in dem er schlafen kann? Wie viele schicken denn ein Dankgebet zum Himmel, wenn sie den Kühlschrank öffnen, weil sie wissen, darin befindet sich Nahrung? Wenn du das woanders erzählst, das klingt wie Schralaffenland. Versteht ihr, wir werden in unserem Leben selten bis überhaupt nicht dankbar für Dinge sein, die wir als normal, als gegeben und Standard betrachten. Und hier drängt sich unweigerlich eine Frage auf. Wie vermittelt man Menschen Dankbarkeit? Was hilft und was hilft nicht? Was nicht hilft, ist Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. So funktioniert Dankbarkeit nicht. Was ebenfalls nicht geht, ist, dass man es Menschen befiehlt. Also ich könnte jetzt hier nicht sagen, jetzt seid mal alle dankbar für das, was ihr habt. Auch so funktioniert Dankbarkeit nicht. Ich brauche auch nicht den Vergleich mit anderen Menschen auf der Welt, denen es schlechter geht, als uns aufzustellen. Wer sich erinnert an der Predigt, die ich einmal gehalten habe, eine Dankbarkeit, die aus dem Vergleich mit anderen kommt, die kannst du dir sparen. Die einzige Möglichkeit, über Dankbarkeit zu sprechen, ist, sie nicht als Druck oder Manipulationsmittel zu verwenden, sondern bei der Wahrheit zu bleiben. Und die Wahrheit ist, Dankbarkeit ist eine durchweg gute Sache. Die fühlt sich sogar gut an. Wer ernsthaft dankbar für Dinge ist, der hat kein schlechtes Gewissen, sondern der freut sich. Dankbarkeit hat den positiven Nebeneffekt, dass sie den Glauben stärkt. Wir kennen ja den Spruch, danken hilft vor wanken. Warum ist das so? Weil wir dadurch nämlich nicht vergessen, wenn wir für das Gute dankbar sind, dass es da jemanden über uns gibt, der es nicht nur gut mit uns meint. Nein, der tut uns sogar noch Gutes. Eine ebenfalls positive Eigenschaft von Dankbarkeit ist, dass sie fröhlich macht. Weil man sich nämlich dadurch auf das Gute konzentriert und sich dessen bewusst macht, was alles gut im Leben ist. Und wenn das ein Mensch regelmäßig macht, dann kommt er irgendwann an den Punkt und merkt, hey, es ist ja gar nicht alles Jauche in meinem Leben. Ich fokussiere mich immer nur auf das Schlechte. Es gibt den Satz, man isst, was man isst. Und er lässt sich auch eins zu eins auf die Gedankenwelt übertragen. Da würde so lauten, womit du dich den Tag über gedanklich beschäftigst, genauso wirst du dich auch fühlen. Dankbarkeit ist also eine fantastische Alternative zu diesem ganzen Rotz, der nur eine Aufgabe in unserem Leben hat, nämlich uns runterzuziehen und uns mutlos zu machen. Dankbarkeit macht nicht nur fröhlich, sondern sie gibt Kraft. Es kommt vor, nicht jeden Tag, aber oft genug, dass eines der ersten Dinge, wenn ich morgens aufwache und noch im Bett liege, Folgendes ist. Gott ist immer noch da. Ja, Gott sei Dank. Er ist nicht über Nacht abgehauen. Er ist nicht mal eben Zigaretten holen gegangen. Mein Leben hat immer noch einen Sinn. Es gibt einen Grund, morgens aufzustehen, der über den Gang aufs Klo hinausgeht. Wenn ich das nicht wüsste und dankbar dafür sein dürfte, ich könnte mein Leben nicht leben. Ich hätte überhaupt keine Lust mehr dazu. Ich würde keinen Fuß unter der Bettdecke hinausschieben. Dass Gott mich dankbarerweise bis heute nicht verlassen hat, mir die Treue hält Tag und Nacht von Montag bis Sonntag, das ist der einzige Grund, warum ich leben kann und der einzige Grund, warum ich leben will. Alles andere im Leben, so schön es auch ist und sein darf, es ist zeitlich begrenzt. Irgendwann hört alles auf, aber Gott nicht. Also weg mit der Bettdecke und rein ins Leben. Eine weitere Eigenschaft von Dankbarkeit ist sie, sie ist ein Wohlgeruch für Gott. Fühlt euch mal zurückversetzt in eure Kindheit. Und ihr kommt nach Hause am Abend, ihr seid schmutzig und müde und ihr habt einen Bärenhunger. Und ihr öffnet die Wohnungstür und da ist er. Dieser schwere, warme, einladende Geruch von eurem Lieblingsessen. Und ihr schließt die Augen, steht im Flur und ihr genießt den Moment so. Oh, herrlich, Mutti hat gekocht. Genauso ist das für Gott, wenn wir dankbar sind. Er liebt das. Dankbarkeit ist ein Wohlgeruch für Gott. Aber nicht nur das, sondern er gibt uns Menschen auch die Möglichkeit, ihm etwas zurückzugeben. Oft versucht man das eher durch das, was man selber tut und leistet. Jesus, schau mal her, was ich ja gerade für dich mache. Aber am Ende ist das auch alles Gottes Werk. Aber Dankbarkeit ist unsere Möglichkeit, etwas zurückgeben zu können. Wenn sich euer Kind oder euer Enkel riesig freut und in Dankbarkeit so seine kleinen Arme um euch schlingt, dann freut euch das doch auch. Das fühlt sich doch herrlich an. Gott geht's genauso. Und er leistet 1 Million Mal mehr für seine Kinder, als es menschliche Eltern jemals könnten. Echte Dankbarkeit, die macht Selbstverwirklichung überflüssig. Sie befreit von Stolz und den eigenen Leistungen. Dankbarkeit freut sich, weil sie empfängt und nicht leistet. Und der letzte Grund, den ich für heute nennen möchte, der für das Ausleben von Dankbarkeit im eigenen Leben spricht, ist: Es ist total einfach. Das kann jeder. Jeder Pseudo-Sonntags- und Namenschrist ist dazu in der Lage, auch wenn er sonst nicht kann. Sogar Kinder können das. Versteht ihr, im Vergleich zu vielen anderen Verhaltensweisen, wie sie in der Nachfolge eine Rolle spielen, Geduld, Nächstenliebe, Selbstverleugnung, Aufopferungsbereitschaft, Leidensbereitschaft, Versöhnlichkeit und was es noch alles gibt, ist die Dankbarkeit das mit Abstand Einfachste. Dafür muss man nicht studieren. Dafür muss man kein Amt innehaben. Und dafür muss ich nicht erst 20 Jahre Christ sein, dass ich es irgendwann mal gelernt habe. Wie gesagt, sogar Kinder können das und sind damit oft ehrlicher als wir. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zu einem zufriedeneren und gelasseneren Leben, trotz immer noch vorhandener Probleme, die Dankbarkeit gegenüber Gottes und das, was sie in deinem Leben bewirkt. Und das war ja auch der Wunsch für das Volk Israel. Sie sollen das Gute genießen. Sie sollen sich daran freuen, was Gott für sie bereithält und was er ihnen alles Gutes tut. So wie wir auch. Aber wie bei uns damals in der 4. Klasse besteht die Gefahr, dass wir uns zwar freuen und das auch genießen, aber in der Art und Weise, wie wir es leben und ausdrücken, dass das komplett an der Dankbarkeit vorbeigeht. Aber wenn wir die nicht haben oder wenn wir die verlieren, dann sieht die Zukunft nicht mehr rosig aus. Dankbarkeit, wenn die Bibel von Dankbarkeit spricht, meint sie ja nicht nur das praktische Tun, also das sich bedanken, sondern Dankbarkeit meint eine Lebenseinstellung, die Gott für alles Gute und alles Schöne in meinem Leben verantwortlich macht. Und das ist richtig, warum? Weil es die Wahrheit ist. Ganz genauso ist es, kein anderer. Manchmal denken wir, ich bin es ja gerade gewesen, ich habe es mir ja erarbeitet. Aber alles Gute kommt von Gott. Und diese eine Wahrheit, die wird in einem alten deutschen Tischgebet zusammengefasst. Man betet ja nicht ohne Grund vorm Essen. Und das kennen wir alle. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Dann würde ich noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, Ich gewöhne mich sehr oft und schnell an die guten und schönen Dinge in meinem Leben und vergesse dadurch, dafür dankbar zu sein. Vater im Himmel, ich will dir danken und dich loben für all das Gute, das du in unserem Leben tust. Allem voran, dass du uns lieb hast und dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns die Treue hältst, obwohl wir untreu sind. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht verlässt, dass wir dir nicht zu viel werden, dass du nicht irgendwann den Punkt erreichst, an dem du gehst. Ich will dir für alles Gute danken, Herr, was ich nicht gesehen habe, weil ich es nicht als solches betrachtet habe oder weil du es im Verborgenen getan hast. Vater, alles Gute kommt von dir. Und ich möchte die Dankbarkeit nicht vergessen. Gelobt und gepriesen seist du, unser himmlischer Vater, dafür, dass wir dich haben dürfen.